Hallo und herzlich willkommen zur Hörpredigt für den Monat November. Schön, dass Sie auf Empfang sind. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Einigermaßen selbstverständlich setzt Jesus voraus, dass es ein lohnendes Ziel ist, in das Himmelreich zu kommen. Dafür lohnt es zu fragen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Da sind zwei Männer im Krankenhaus, die kein Ziel mehr sehen. Wenn es doch vorbei wäre, dann wäre es gut. Beide nicht schwer krank, dennoch nichts von Erwartung für das Leben zu hören. Weder Freude noch menschliche Nähe sind Hoffnungsschimmer. Nichts deutet auf Erwartung über den Horizont hinaus. Mich erschreckt das, weil ein Leben, von dem nur zu erhoffen ist, dass es bald vorbei ist, dass danach nichts mehr ist, keine Spur von Hoffnung mehr zeigt. Der Himmel ist kein Ort der Sehnsucht mehr. Was bleibt, ist nur noch Leere. Ich frage ein wenig frech, wollen Sie in den Himmel kommen? Lohnt sich das denn? Der Aufwand? Brav sein, fromm sein, sich an die Regeln halten? Wie hieß noch schnell das Buch, das ein Bestseller wurde? Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Warum brav sein uns nicht weiterbringt? Wer will schon einen Himmel, in den man nur kommt, wenn man brav ist? Sich an die Regeln hält, einen Himmel, der nach Langeweile klingt. Die folgende Geschichte ist vor allem den Älteren von Ihnen bekannt. Zwei Engel zogen den Dienstmann Aloysius Hingerl mit viel Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags frohlocken und von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends Hosianna singen. »Ja, wann kriegt man nachher was zu trinken?« fragte Alois. »Sie werden Ihr Manna schon bekommen«, sagte Petrus. »Au weh«, dachte der neue Engel Aloysius, »das wird schön fad.« In diesem Momente sah er einen roten Radler und der alte Zorn erwachte in ihm. »Du Lausbur, du Mistiger«, schrie er, »kämmt es dorauf a?« Und er versetzte ihm einige Hiebe mit dem Himmelsinstrument. Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Dafür nun auch noch die ganze Mühe des Gesetzes, Regeln, die das Leben einengen? Es ist schon gut, dass der Herr Jesus es nicht so mit dem Gesetz hat. So geht die Normaldenke von Protestanten. Gesetz, du sollst nicht, du darfst nicht, du musst. Das ist altbacken, überholt. Hinzu kommt, wir haben doch gelernt, jeder ist ein Sonderfall. Was gelten da schon Regeln? Da halten wir es lieber mit Jesus, der heilt am Sabbat. Der lässt seine Jünger und Jüngerinnen Ähren ausraufen und nimmt sie in Schutz. Der deckt die Heuchelei der Pharisäer und Pharisäerinnen auf, die glauben, dass man nur verlangen muss, dass die anderen die Vorschriften ordentlich beachten, während sie selbst Wasser predigen und Wein saufen. So sind die, die das Gesetz hochhalten. Darum ist es ein ziemlicher Schock, was wir da in der Bergpredigt zu lesen bekommen. Ausgerechnet in der Bergpredigt, dem Manifest für eine freiheitliche, fortschrittliche, menschenfreundliche Religion. Jesus ist, so sagt Matthäus, gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Es scheint, Jesus steht auf das, was auf Hebräisch Tora heißt, Willenskundgabe Gottes. Kein Paragraphendschungel, sondern Wegweisung, Es geht Jesus vom ersten bis zum letzten Wort um ein Tun, das dem Willen und den Weisungen Gottes entspricht. Es geht um Lebenspraxis. Jesus hat ja nicht, damals nicht, heute nicht zum Ausstieg aus der Welt aufgerufen. Er ist aus der Wüste zurückgekehrt in den Alltag nach Galiläa, am See. Dort muss sich das Leben unter dem Achten auf das Gesetz, die Weisungen Gottes, bewähren. Kein Betrügen, nicht den raschen Vorteil für sich suchen, keine üble Nachrede, kein Einbrechen in fremde Ehen, keine Missachtung der alten Eltern. Erfüllung des Gesetzes freilich nicht in buchstäblicher Gesetzestreue, wohl aber in der Hingabe an den Willen Gottes. An den Willen, der gut ist und das Gute sucht, der das Leben will, der will, dass wir einander wohltun. Das ist der Weg Jesu. Den eigenen Willen dem Willen Gottes anpassen. Dahinter steht das Bild. Jesus lebt das Gesetz. Er erfüllt es im Lassen und im Tun, im Reden und Handeln. Nicht unbedingt wörtlich, aber ganz im Sinn und Willen des Vaters. Es ist charakteristisch für die Anfänge der christlichen Gemeinde. Wenn es um Wegweisung für das Leben geht, nicht nur für die Frömmigkeit, dann fragen sie, was würde Jesus dazu sagen? Die Worte Jesu helfen in Streitfragen, auch innerhalb der Gemeinde, die Richtung zu finden. Wahrscheinlich hilft es weiter, sich zu vergegenwärtigen. Es geht nicht ohne die Gesetze, die dem Leben innewohnen. Wer nicht isst, verhungert. Wer nicht trinkt, verdurstet. Wer nur sich selbst kennt, wer nicht anderen respektvoll begegnet, isoliert sich selbst. Er gerät in tödliche Einsamkeit. Wir haben es in den letzten Jahren schmerzhaft gelernt. Zum Beispiel das Leben mit dem Coronavirus, mit seinen eigenen Spielregeln. Wir erinnern uns. Und wir wissen, wer sich bei solchen Dingen nicht an die Regeln hält, verliert. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die immer und überall gültig sind und ohne die das Leben sich selbst aufhebt. Jesus ist kein Anarchist und will keine Anarchie. Er will, dass wir dem Leben als der guten Gabe des Vaters im Himmel dienen. Darum will er auch, dass wir die Lebensregeln achten und erfüllen, so wie er sie selbst achtet und erfüllt. Im Alten Testament gibt es eine durchgängige Denkfigur. Alttestamentler nennen das den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Unser Tun hat Folgen, für uns selbst, für andere, für unsere Gottesbeziehung. Wir müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns selbst eingebrockt haben. Das Leben hat etwas von einem Echo. So wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Entweder wir gehen die Wege Gottes oder wir entfremden uns von diesen Wegen. Sich von den Wegen Gottes entfremden, ist in der Sicht der biblischen Autoren gleichbedeutend mit sich dem Leben entfremden. Umgekehrt, den Weg Gottes zu gehen, führt zu einem einigermaßen gelingenden Leben. Aber es gibt auch das rätselhafte, unverständliche, unfaire Unheil. Es gibt die Klage vor Gott. Und es gibt, Gott sei Dank, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Darauf darf ich hoffen, darauf darf ich vertrauen. Es geht Jesus um die bessere Gerechtigkeit. Was macht die bessere Gerechtigkeit aus? Nicht nur ein paar Gebote zu halten, sondern alle? Also mehr Quantität in Sachen gehaltene Gebote? Nach dem Motto, mehr ist besser? Oder geht es in Wahrheit um eine neue Qualität, eine andere Art von Gerechtigkeit? Die bessere Gerechtigkeit, ein Leben, das die Güte Gottes abbildet, das ihr entspricht, seinem Erbarmen, seiner Gnade, so wie Jesus sie lebt. Zum Schluss zitiere ich Clemens Bittlinger. Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben. Es gilt, die Liebe Gottes stellt dich und mich in einen weiten Raum. Es gilt, die Liebe Gottes begleitet und bestärkt in uns den Traum. Es gilt, sich zu erheben, wo uns der Frust den letzten Atem raubt. Es gilt, in uns wächst Leben, das liebt und hofft und an die Zukunft glaubt. Aus dem Liederbuch Atem des Lebens. Bleiben Sie behütet.